Einfach besser essen. Sascha Walleczek erklärt Ernährung. Dein Wegweiser durchs Ernährungsdickicht.
Willkommen bei Einfach besser essen. Ich bin Sascha Walleczek, Ernährungstherapeutin und eure persönliche Ernährungserklärerin. Und heute ist das Thema, vielleicht habt ihr es gesehen in den Medien, die Amerikaner haben die Food-Pyramide, die Essenspyramide auf den Kopf gestellt und alles ist anders und alles ist neu. Und die Frage ist, ist es gut, ist es schlecht, hat es für uns irgendeine Bedeutung? Darüber reden wir heute. Aber bevor wir das machen, kommt eine Frage von der Kerstin. Und die will wissen, ist unsere Regalfrage der Woche. Sollte ich lieber Nudeln aus Hülsenfrüchten essen oder lieber die aus Vollkorn? Genau, das besprechen wir ganz am Ende. Und davor, bevor wir über die Ernährungsempfehlungen vom Herrn Kennedy reden, unser Superfood der Woche. Das Superfood ist ja, ich möchte, dass ihr nicht mehr glaubt, Superfoods sind Sachen, die ihr teuer kaufen müsst, sondern dass ihr lernt, wie toll die Nahrungsmittel sind, die wir zur Verfügung haben. Und deswegen reden wir über ein hundsordinäres Lebensmittel und reden darüber, was das Besonderes kann. Und unser Superfood der Woche sind Leinsamen. Leinsamen ist eigentlich, ich meine, wir kennen sie schon lange, man weiß, es soll irgendwie bei Pferden übrigens, ich hatte früher ein Pferd, machen sie schönes Fell. Das soll also auch für die Haare und den Pelz gut sein. Aber vor allem kennt man sie bei uns länger, aber irgendwie essen dann alle Chiasamen, weil Chia-Pudding und Chia soll so toll sein. Und deswegen ist es ein bisschen die regionale Alternative zu Chiasamen. Und jetzt ist es so, es gibt Omega-6 und Omega-3 und Omega-3 ist wichtig für Gehirn und Nervensystem und Immunsystem und entzündungshemmend. Und Omega-6 ist aber das, was vor allem normalerweise in Samenölen, also in pflanzlichen Dingen vorkommt. Also meistens sind so wie Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne und diese ganzen Dinge oder Distelöle sind sehr hoch in Omega-6 und Omega-3 ist pflanzlich sehr schwierig zu bekommen. Aber die Ausnahme sind eben Chiasamen, Leinsamen, ein bisschen Walnüsse können noch mitreden, aber eben Leinsamen sind extrem hoch und sind die pflanzliche Quelle mit dem höchsten Anteil an pflanzlichen, also an Omega-3. Und ich sage jetzt immer, pflanzliches Omega-3, ich habe das schon mal erklärt, aber jetzt noch einmal, Omega-3 gibt es in verschiedensten Formen. Und diese ALA, das ist die pflanzliche Form, die im Leinsamen vorkommt. Damit es dann das gute Zeug macht in unserem Gehirn und für unser Immunsystem und entzündungshemmend, muss es der Körper aber mehrfach umwandeln. Und deswegen sind die tierischen immer viel effektiver, weil die liegen so vor, wie wir eben, wir sind auch Tiere, wie sie das Tier schon braucht. Und das heißt, die wirken viel direkter. Also das Lachsöl ist eine völlig andere Qualität als Leinöl, also Leinsamenöl. Aber hat eben auch seine Nutzen, sehr viel drinnen, aber wir brauchen viel, 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 viel mehr, um daraus dann die Form zu machen, die der Körper eigentlich braucht. Und diese Umwandlung funktioniert bei vielen Leuten nicht so viel, aber als pflanzliche Quelle ist es extrem gut und viel höher als Chia. Leinsamen enthalten auch mehr Protein als Chiasamen, aber weniger Ballaststoffe und auch weniger Kalzium, falls ihr das braucht, pflanzliches Kalzium, das wäre im Chia mehr drin, wie immer, Vielfalt ist das Beste in der Ernährung, aber wie gesagt, eine regionale Alternative ist sehr gut, es enthält viele Ballaststoffe, habe ich gesagt, und zwar Ballaststoffe, wenn ihr Leinsamen einweicht, dann werden die doch so schleimig, wie man in Österreich sagt, schlatzig. Ja, das ist doch diese Gelschicht um den Samen herum. Das sind die löslichen Ballaststoffe, die so gut sind für euren Darm. Und die kriegt ihr auch, wenn ihr das Zeug einfach im Ganzen einweicht. Aber wo ihr dann nicht drankommt, weil im Leinsamen drinnen ist dann das Protein und das die Omega-3s. Und damit ihr an die herankommt, müsst ihr das zerkleinern. Und jetzt ist es so, schleimige Leinsamen zu kauen, funktioniert meistens nicht so gut, wie man glaubt. Und deswegen würdet ihr feststellen, wenn ihr genauer schaut, dass wenn ihr sie geschluckt habt, dass die unten in der gleichen Form wieder rauskommen. Ein paar Ballaststoffe konntet ihr euch rausnehmen, aber eben nicht das Eiweiß und die Omega-3-Fette. Und damit wisst ihr vielleicht schon, worauf ich raus will. Und das ist, Leinsamen sollte man schroten oder mahlen, bevor man isst. Das ist auch unser Zubereitungstipp der Woche. Die sollten unbedingt geschrotet oder gemahlen sein, bevor ihr sie verwendet, weil ihr sonst nicht an die Inhaltsstoffe wirklich herankommt. Ich habe gesagt, Ballaststoffe sind Magnesium, Mangan, Kupfer, Zink, Eisen, B1, Kalium. Es sind sehr viele positive Stoffe drinnen, die nützlich für uns sind. Können das hormonelle Gleichgewicht ein bisschen unterstützen, Blutdruck senken. Also haben ganz viele tolle Eigenschaften. Die Blutfette können sie verbessern. Die Insulinresistenz, also den Blutzucker, die Blutzuckerwerte. Aber ich habe gerade gesagt, können beim hormonelle Gleichgewicht ein bisschen unterstützen. Und zwar, was Leinsamen machen, ist, dass sie gezielt das Sex-Hormon-Binding-Globulin, SHBG, ist egal, einen Stoff in der Leber erhöhen, der uns hilft, frei herumschwimmendes Testosteron oder Östrogen zu binden und auszuscheiden. Und das war die Angst, die ist, dass bei, wenn man das in großen Mengen isst, dass es eben bei Männern zum Beispiel Testosteron senken würde. Und das wollen wir ja nicht, vor allem nicht später im Leben, wo Testosteron eh schon eher sinkt, dass die weiter das Testosteron senken. Die Menge, die ihr da essen müsst, ist sehr groß. Das ist so ab 3 Esslöffeln, gehäuften Esslöffeln am Tag, kann man sich dann überlegen, was mit dem Testosteron ist. Und wenn das eh nicht wahnsinnig hoch ist bei euch, dann würde ich da nicht solche riesigen Mengen essen. Bei 1 bis 2 Esslöffeln, und das ist relativ viel, das essen die allerwenigsten von uns jeden Tag, braucht ihr euch da keine Sorgen machen. Bei Frauen ist es so, dass es eben zum Beispiel deswegen bei PCOS aus diesem Zweck eingesetzt werden kann, weil die haben eben sehr viele Androgene, also männliche Sexualhormone im Blut, und das könnte ein bisschen helfen, die zu binden und auszuscheiden. Und das ist auch noch ganz spannend, wo es vielleicht auch ein bisschen eine Rolle spielen könnte, ist oder unterstützend sein könnte, ist bei Regelbeschwerden. Weil Regelbeschwerden haben damit zu tun, dass am Ende des Zyklus oft, das ist nicht das Einzige, ich bin keine Expertin, ich sag's gleich dazu, da gibt's sicher ganz verschiedene Formen und Ursachen dafür, aber eine der Ursachen für Regelbeschwerden scheint zu sein, dass eben ein Ungleichgewicht zwischen den Hormonen ist und zu viel freies Östrogen noch herumschwimmt im Körper, das aber nicht mehr da sein sollte. Und da könnte das jetzt helfen, dass es eben dieses freie Östrogen bindet und mit hinausnimmt und vielleicht dann hilft, die Regelbeschwerden ein bisschen zu reduzieren. Wie gesagt, das ist jetzt kein Therapievorschlag, aber gesunde Ernährung kann manchmal helfen, ein bisschen Symptome zu reduzieren. Das ist nie eine Behandlung, das ist nie eine Therapie für ernsthafte Erkrankungen oder Symptome, aber man kann den Körper ein bisschen unterstützen damit. Also, was braucht man jetzt? 1 bis 2 Esslöffel am Tag, aber eben, wie gesagt, nicht die ganzen Samen, sondern eher geschrotet und gemahlen. Und da ist aber das nächste Problem, ich habe gesagt, wahnsinnig viel Omega-3 drin und Omega-3 ist super empfindlich und wird super schnell ranzig. Das heißt, bitte kauft nicht die geschroteten. Die sind, wenn ihr sie kauft, tadellos. Die Hersteller sind sehr sorgfältig, dass eine Schutzatmosphäre da drinnen, sind sie sicher tadellos. Aber eine Sekunde, wo ihr die aufmacht, dauert es wenige Tage und dann ist das Zeug da drin ranzig, weil die Schutzschicht von diesem Samen eben zerstört wurde und jetzt ist das Sauerstoff ausgesetzt. Und dann kann es sehr schnell ranzig werden. Also wenn ihr sagt, ich kaufe sowas und wir essen die wahnsinnig schnell auf, kein Problem, kauf die geschroteten. Sonst würde ich vorschlagen, kauf die ganzen und dann tust du es in eine kleine, also ich habe eine kleine Kaffeemühle für meine Gewürze. In sowas zage ich die oder in so einem Nutribullet Moulinette in einer Küchenmaschine. Kann man die so ein bisschen anknacken und schroten und dann verwenden. Und auch noch ein Tipp für Menschen, die vegan sind oder Eier nicht essen können oder wollen. Beim Backen kann man 1 Esslöffel Leinsamen, geschrotet, gemahlen, mit 3 Esslöffeln Wasser vermischen, das 10 Minuten stehen lassen und das ist ein halbwegs brauchbarer Eiersatz. Also nicht für Dinge, die aufgehen müssen wegen dem Ei, aber wenn ihr es binden müsst mit dem Ei, kann dieser Leinsamen ein ganz guter Ersatz sein. Das ist auch schon mein Verwendungstipp der Woche. Erstens, schrotet das Zeug, kauft keine geschroten, sondern schrotet bitte frisch und selber und esst es relativ schnell auf. Und das dritte ist eben als Eiersatz in so Muffins und Backwaren und so zum Binden, kann das eine ganz gute Idee sein. Aber lasst uns zum Hauptthema dieser Folge kommen, und zwar der Herr Kennedy hat die Food-Pyramide, die Ernährungsempfehlungen der Amerikaner auf den Kopf gestellt und die Frage ist, ist das gescheiter, was bedeutet das, hat das irgendeine Konsequenz für uns? Und was sie wirklich gemacht haben, also die Pyramide, es war ja unten breit und oben so eine Spitze, wie halt so eine Pyramide ausschaut, und jetzt ist es unten spitz und oben breit. Aber die Dinge sind auch an eine andere Stelle gerutscht und das finde ich persönlich, ich habe es mal angeschaut, ich war am Anfang echt verwirrt. Was ganz wichtig ist, früher war die Basis Vollkorngetreideprodukte. Ja. Und jetzt sagen die und die Amerikaner, also der Kennedy und sein Team, sagen, das ist das, warum wir alle so übergewichtig sind, weil wir so wahnsinnig viel Getreide gegessen haben. Aber die Wahrheit ist ja, dass die Leute nicht Vollkorngetreide als Basis ihrer Ernährung gegessen haben, sondern sie wahnsinnig viel Weißmehl und wahnsinnig viel Zucker und wahnsinnig viel so schnell verdauliche Kohlenhydrate gegessen haben. Und das ist ganz sicher ein Beitrag zu unserem Übergewichtsepidemie auf der Welt, aber nicht der das Vollkornbrot oder der Vollkornreis. Also das muss man mal sagen, dass es hat sich ja kein Mensch an diese Ernährungspyramide gehalten. Also ist die Ernährungspyramide auch nicht der Grund für das weltweite Übergewicht. Ja, und wie viel Kohlenhydrate und Vollkorn ein Mensch braucht oder nicht braucht, darüber kann man diskutieren. Die haben es auf jeden Fall stark reduziert, aber gar nicht so stark, wie das am Anfang ausschaut. Jetzt sagen sie, dass man, wenn man die Pyramide schaut, ganz anders, also die Pyramide steht auf der Spitze und ganz unten ist ganz ein bisschen so Vollkorn eingezeichnet. Ja, aber wenn man es dann liest, dann sagen sie, man soll 2 bis 4 Portionen am Tag Vollkornprodukte essen. Ist weniger als vorher, aber 2 bis 4 ist jetzt so wenig. Vor allem, weil Obst und Gemüse, was in dieser Pyramide ganz oben an der breitesten Stelle abgebildet ist, da sagen sie 3 Portionen Gemüse und 2 Portionen Obst, also 5. Also 5 Portionen Obst und Gemüse ist beides ganz oben abgebildet. 4 Portionen Vollkorn aus irgendeinem Grund ist ganz unten abgebildet. Also ich finde es, wie gesagt, die Zeichnung finde ich einfach verwirrend für das, was sie wirklich empfehlen. Und jetzt ist es so, ist die Frage ist jetzt, ist es besser, weniger Getreide, Vollkorn, Kohlenhydrat, Produkte, Nudeln, Kartoffeln, Reis gehört da dazu zu essen? Und es ist so, dass, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf diesem Planeten zu dick geworden ist, weil er zu viel Vollkornbrot oder Vollkornnudeln gegessen hat oder braunen Reis, sondern eben zu viel Weißmehl und Pizza und Süßigkeiten. Und die waren bisher auch nicht die Basis der Ernährung. Aber es ist so, dass wir eben Kohlenhydrate verwenden wir als Energie und was wir nicht verbrennen, wird in Fett umgewandelt. Und nachdem die meisten von uns sich sehr wenig bewegen und sehr viel sitzen und diese Energie nicht brauchen, können dann eben zu viele Kohlenhydrate, wieder nicht Vollkornbrot und der braune Reis, sondern vermutlich eher die Pizza und die Kartoffelchips, dann in Fett umgewandelt werden. Und dazu kommt, dass eben, wenn jemand schon insulinresistent ist, das ist die Vorstufe von Diabetes, und es sind sehr, 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 sehr viele Menschen über viele Jahre oder Jahrzehnte, bevor sie dann Diabetes entwickeln, dann kann es hilfreich sein, wenn die Kohlenhydrate, die schnell, also die stärkehaltigen Kohlenhydrate in ihrer Ernährung reduzieren. Und deswegen, wenn du viel Obst und Gemüse isst und dann 2 bis 4 Portionen Vollkornprodukte pro Tag essen würdest, nach deiner Empfehlung spricht das sicher nichts dagegen. Wer körperlich arbeitet, viel Sport macht, vertragt mehr, braucht mehr, kann auch mehr essen. Also grundsätzlich, wenn man sich die Empfehlungen durchliest, finde ich sie gar nicht so schlecht. Die Hauptänderung da drinnen eigentlich, wir gehen jetzt der Reihe nach noch durch, die Hauptänderung ist, dass die jetzt die Empfehlungen waren, dass man gesagt hat, von der Proteinzufuhr, also die Eiweißquellen, braucht der Mensch 0,8 bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Also ich wiege ungefähr 60 Kilo, das wären also 55 bis 60 Gramm Protein pro Tag für mich. Und die sagen jetzt, nein, 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 das ist viel höher, 1,2 bis 1,5. Ja, also da wäre ich irgendwie zwischen 75 und 90 Gramm Eiweiß am Tag. Und das entspricht viel mehr den Studien. Ihr wisst, wie oft ich sage, zwischen 1,4 und 1,6 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist dort, wo man zu Hause sein sollte. Wenn man abnehmen möchte, ist gut für den Körper, vor allem wenn man älter wird. Und da bewegen die sich jetzt auch und sagen, nein, es muss viel höher sein. Und ja, ich habe so ein bisschen ein Bias, weil das ist das, was ich auch schon immer gesagt habe und die Studien haben es bestätigt und ich freue mich, dass die das jetzt angepasst haben. Die sagen, Proteine haben einen wichtigeren Stellenwert, als sie es bis jetzt geglaubt haben. Was dann, wenn man sich diese Pyramidensache hier anschaut, wie gesagt, ich finde sie total verwirrend, ist es ganz interessant, also sie haben kein Limit für Fleisch so oft man will, außer eben, sie sagen, verarbeitetes Fleisch und nicht frittiert, das unterschreibe ich auch. Und es ist schon so, dass diese Sachen, dass Fleisch schon wahnsinnig ungesund und schädlich sein sollte, das unterschreibe ich schon auch, dass die Daten dem nicht standhalten. Also wenn man sich die Daten genauer anschaut, dann ist Fleisch nicht so schädlich, wie man oft so eben vermittelt bekommt. Also von dem her, das finde ich eigentlich ganz positiv. Wichtig ist immer, wie viel Gemüse man dazu isst, ganz wichtig. Wobei man schon sagen muss, gerade die Fleischproduktion weltweit hat schon einen hohen ökologischen Fußabdruck. Und deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir essen jetzt alle endlos viel Fleisch, dann ist das schon vielleicht für den Klimawandel nicht ganz so ideal. Vor allem, wenn wir eben auch Fleisch aus Massentierhaltung essen, wo wir wissen, dass es echt für den Klimawandel sehr schädlich ist. Und er sagt, nicht frittieren, nicht hochverarbeitet, also keine Wurstprodukte, ach, das finde ich alles gut. Was ich überraschend finde, die ganze Gruppe, Fleisch, Fisch und Eier, das ist alles eins. Ja, also ob das Fleisch oder Fisch ist, ist hier völlig egal, oder Eier. Und das finde ich überraschend, weil gerade wir wissen, fetter Fisch hilft unseren Omega-3-Versorgung für unser Gehirn und das ist ganz, ganz wichtig. Und das tut jetzt das Fleisch wirklich nicht in dem Ausmaß. Und das fand ich ein bisschen überraschend. Omega-3 kommt überhaupt, wird nicht so wahnsinnig viel erwähnt. Die Omegas kommen überhaupt ganz lustig in einer Sache, kommen sie dann vor, kommen wir noch gleich dazu. Die pflanzlichen Proteinquellen, also Linsen und Nüsse und Bohnen und so Zeug, werden gleichgesetzt mit tierischen. Aber redet auch kein Wort dazu, wie wichtig die Ballaststoffe werden. Weil wenn ich jetzt Linsen esse, habe ich zwar, das Eiweiß ist gut, wenn ich es mit Getreide kombiniere, habe ich auch ein vollständiges Eiweiß, also die gleichen Aminosäuren wie im Fleisch. Ich nehme es noch immer nicht so gut auf und ich kann es nicht so gut verwenden, also ich brauche mehr von dem Zeug. Aber dafür hat es auch andere Vorteile, weil natürlich wahnsinnig viel Ballaststoffe dazukommen. Also ganz wichtige Nahrung für unser Mikrobiom im Darm. Da reden Sie irgendwie nicht drüber. Das wird auch gleichgesetzt. Man kann das machen oder auch nicht. Interessant jetzt bei den Fetten. Und da merkt man, dass die eigentlich sagen wollten, Butter und Schmalz und Rindertalg ist das Tollste. Und die sind werden ja gerne Karnivoren, aber da merkt man schon, dass sie ein bisschen zurückgehalten wurden von irgendwelchen Lobbys oder von der Wissenschaft, man weiß es nicht. Also was ganz lustig ist, die sagen, also ich lese den Satz jetzt auf Englisch vor, dann übersetze ich es euch. When cooking with or adding fats to meals, also wenn ihr kocht oder ihr Fett auf die, zu den Mahlzeiten hinzufügt, prioritize oils with essential fatty acids. Also sollte man vor allem Öle verwenden mit essentiellen Fettsäuren, such as olive oil, so wie Olivenöl. Und nichts für ungut. Aber eine Sache hat Olivenöl sehr, sehr, sehr wenig und das sind essentielle Fette. Also der Satz stimmt einfach nicht. Weil wenn ihr Öle verwenden sollt mit vielen essentielle Fette sind immer Omega-6 und Omega-3, dann wären wir bei den Samenölen, also Sonnenblumen, Kürbiskerne, diese ganzen Öle, auch Leinöl, Walnussöl, solche Sachen, aber nicht Olivenöl. Olivenöl ist hauptsächlich Ölsäure, das ist etwas, was im Kühlschrank fest wird, aber bei Zimmertemperatur flüssig ist. Ich bin ein riesen Fan von Olivenöl, aber nicht, weil Olivenöl irgendwelche essentiellen Fette enthält. Das tut's nämlich nicht. Dazu müssen wir Leinöl essen und Walnussöl oder eben fetten Fisch hoffentlich. Aber beim fetten Fisch wurde das Omega-3 nicht erwähnt und hier jetzt auch nicht. Und dann tun sie so, als hätte Olivenöl essentielle Fette, was es nicht hat. Und die sagen im Olivenöl oder other options can include butter of beef tallow. Das ist Butter oder Rindertalg. Man könnte auch Schweineschmalz verwenden. Also es ist beef tallow, ist Rindertalg ist das gleiche wie der Schweineschmalz, nur vom Rind. Also das ausgelassene Fett von einem Rind oder Butter. Und da sind wir halt jetzt schon bei den bei den gesättigten Fetten. Und gerade beim Rindertalg, das ist dann schon das Fett, wo man dann über auch Arachidonsäure reden sollte vielleicht, also über entzündungsfördernde Fette. Und das, ich weiß, der kommt von der Philosophie her aus der Ecke, dass eben gesättigte Fette harmlos sind und er sagt sogar gesund sind. Wir brauchen davon mehr und mehr Fleisch und findet jetzt Gemüse und solche Sachen nicht so wichtig. Aber nachdem sie dann die Studien nicht haben, um das zu belegen, mussten sie so ein bisschen zurückrudern. Und dann haben sie das meiner Meinung nach hier einfach missverständlich und falsch ausgedrückt, weil was auch so spannend ist, sie sagen eben, das soll man verwenden und man darf so viel Fleisch essen, wie man will. Und dann sagen sie aber bitte nur maximal 10% des Fettes, das so pro Tag ist, darf gesättigt sein. Und wie sich das ausgehen soll, wenn ich Rindertalg zum Kochen verwende und Fleisch essen kann, so viel ich will, weiß ich nicht. Also das geht's nicht aus. Also sie sagen schon, man soll mehr Nüsse und Kerne essen, aber sie sagen nicht wegen dem Omega-6 oder Omega-3 oder so, das wird so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen. Bei den gesättigten Fetten, das ist noch so von dieser Fett ist böse Philosophie von früher, das ist noch irgendwie übrig geblieben. Maximal 10% des Gesamttagesfettes sollen gesättigt sein. Wie gesagt, wie sich das mit Schmalz, Butter, Rindertalg, Fleisch und fetten Käse ausgehen soll, weiß ich nicht. Ich finde es jetzt persönlich, wie gesagt, in der Faustformel, von der wir reden, ist ja immer Fett etwas, was Geschmack liefert, aber nicht etwas, was wir gezielt irgendwie dazu tun. Und zum Kochen finde ich auch Olivenöl am besten. Und wenn ihr was Hitzestabiles braucht, finde ich Schmalz und Butter total okay, aber nicht täglich versuche ich aktiv mehr Butter und Schmalz in mein Essen unterzubringen. Ja, sie machen auch keinen Unterschied zwischen einem Rindertalg oder Schweineschmalz und dem Fett im Käse. Wir wissen einfach, auch wenn es beides gesättigte Fette sind, dass das Fett von Milchprodukten, vor allem im Käse, einfach ganz anders wirken. Dazu gibt es eine ganze Folge, die ihr euch anhören könnt. Was mich auch ein bisschen irritiert hat, ist, die Pyramide war früher eben unten breit, oben eine Spitze und in der Spitze war oben und hier kommen die Süßigkeiten und die Ausnahmen. Und die sagen jetzt, weil es steht ja auf der Spitze und oben ist es breit und oben ist Fleisch und Obst und Gemüse und solche komischen Sachen. Und dann ganz unten sind Vollkornprodukte und ganz, ganz unten etwas, was für mich ausschaut wie Haferflocken, bin mir nicht ganz sicher. Aber die Ausnahmen kommen jetzt gar nicht mehr vor. Und sie haben es dann in der Erklärung, dass sie sagen, zugesetzter Zucker sollte maximal 10 Gramm pro Mahlzeit sein. Und dann die Zwischenmahlzeiten, Snacks, sollten maximal 5 Gramm zugesetzten Zucker haben und dann sind wir bei ungefähr 40 Gramm zugesetzten Zucker am Tag. Ich bin da, die WHO sagt zwischen 25 und 50, da sind sie am oberen Ende und ich bin bei idealerweise unter 25, aber dann eben 80, 20 hin und wieder darf man alles. Aber das kommt auf ihrer Grafik überhaupt nicht vor. Also es gibt keine Schokolade oder irgendwie Ausnahmen, weil es ist keine Ecke mehr übrig, weil die Basis, wie gesagt, ist das Vollkorn, ist die Spitze und oben die breite Sache ist jetzt Fleisch. Dort war es früher auch nicht. Sie haben es nicht umgedreht. Sie haben alles durchgemischt in dieser Grafik. Ich finde die sehr verwirrend. Also die Empfehlungen, die Sie gemacht haben, Sie gesagt haben, vielleicht braucht der Mensch nicht so viele Kohlenhydrate, finde ich okay. Wie gesagt, es hat sich ja keiner dran gehalten, hat Vollkornprodukte gegessen. Weniger Semmeln, Weißbrot, Pizza und Chips sind sicher eine gute Idee. Dass Sie das Protein aufgewertet haben, finde ich eine sehr gute Idee. Das finde ich wunderbar. Mit den Omegas kennen Sie sich offensichtlich nicht aus, weil, wie gesagt, das Olivenöl dafür berühmt wäre, viele essentielle Fette zu enthalten. Das halte ich für ein wahnsinniges Gerücht, vor allem, wenn man dann noch Butter und Rindertalg in die gleiche Kategorie schmeißt. Das finde ich schlecht. Sie sagen natürlich auch, eat real food, ess weniger hochverarbeitete Lebensmittel, was früher vielleicht in dieser Pyramide nicht so ausdrücklich betont wurde. Das finde ich eine gute Empfehlung, aber dazu hätte man das Ding nicht auf den Kopf stellen müssen. Also ja, manche Sachen sind gut, vor allem finde ich sie absolut nicht praktikabel. Jetzt schaut sie dieses Ding an und sagt, und was esse ich jetzt heute? Wir verlinken euch die Empfehlungen gerne als das PDF, dann könnt ihr es selber durchlesen. Und dann steht, dann ist halt mehr so und so viele Portionen davon und davon, aber das kannst du nicht aus dieser Pyramide herauslesen. Und ich fand ja immer schon schwierig, die Tagesportionen in einer Grafik abzubilden, weil dann weiß ich ja noch immer nicht, ist mein Frühstück jetzt okay? Was esse ich zum Mittagessen? Und das ist übrigens genau der Grund, warum ich vor über 20 Jahren die Faustformel erfunden habe, weil ich gesagt habe, der normalsterbliche Normalverbraucher, für den ist es viel einfacher zu sagen, was tue ich denn jetzt auf dem Teller? Und nicht in meinem Kopf muss ich zusammenzählen, was habe ich schon gegessen, was soll ich noch essen, wie geht sich das aus, darf ich das jetzt essen, darf ich das nicht essen. Und deswegen gibt es die Faustformeln, die Regeln dafür verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes. Ich finde das persönlich viel einfacher. Wie gesagt, nicht blöd, manche Sachen sind falsch oder irreführend dargestellt und die ganze Grafik ist, ja. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt. Schaut es euch an, wir verlinken sie euch. Sagt mir, ob ihr euch bei dieser Grafik auskennt, weil ich musste mir den Text erst durchlesen, bevor ich das kapiert habe. Aber es gibt ja noch andere Ernährungsempfehlungen, und zwar diese Planetary Irgendwas Diet, wo man eben mit diesen Empfehlungen den ökologischen Fußabdruck reduzieren sollte, sodass man quasi nur so isst, dass man den Klimawandel nicht verstärkt. Und weil gerade die Fastenzeit begonnen hat, würde ich das gerne in einer der nächsten Sendungen besprechen. Wenn ihr dazu Fragen habt, zu dieser oder anderen Fragen, dann schickt mir das ganz gerne an podcast@faustformel, wie die Faust und die Formel.com, oder kommentiert es auf Spotify oder auf YouTube einfach drunter. Ich lese mir das alles durch und dann alles, was nicht direkt jetzt beantwortet werden kann, setze ich mir auf meine lange, lange Liste und dann machen wir das in den nächsten Folgen. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen dazu habt, entweder zu diesen Empfehlungen vom Herrn Kennedy oder eben zu dieser Planetary Diet, dann gerne mir schreiben. Wir haben am Anfang gefragt, also nicht ich habe gefragt, sondern die Kerstin. Das ist eine von diesen Regalfragen, die ihr mir zugeschickt habt. Ganz, ganz toll. Freue mich riesig. Schickt mir gerne weitere. Soll ich lieber Nudeln aus Hülsenfrüchten essen oder lieber die aus Vollkorn? Also man sieht ja jetzt im Supermarkt immer wieder, es gibt also die normalen, unter Anführungszeichen, Nudeln, die sind aus Weißmehl, ausgemahlenes Mehl. Also da wurden sehr viele Nährstoffe weggeworfen. Dann gibt's Vollkornnudeln. Und dann gibt es oft aus Kichererbsen und aus Linsennudeln. Und die Frage ist, hat es einen Vorteil, hat es einen Nachteil? Was sollte man machen? Also, die normalen Nudeln sind, die aus Hartweizen gemacht werden. Das sind jetzt nicht die frischen Nudeln aus dem Kühlregal, sondern die trockenen Nudeln. Es gibt bei uns auch Eiernudeln, da haben sie Eier drinnen, aber normalerweise ist es einfach nur Hartweizen, Salz und Wasser. Die haben jetzt weniger Eiweiß, als es die Vollkornnudeln haben, um die Abstufung zu haben. Also wir haben normale weiße Nudeln. Dann haben wir die Vollkornnudeln und die haben also mehr Ballaststoffe, ein bisschen mehr Eiweiß als die anderen, aber auch ein bisschen mehr Phytinsäure. Phytinsäure ist ein Antinährstoff. Das, wenn wir das essen, bindet das Mineralien im Darm und wir können sie nicht so gut aufnehmen. Ja, aber eben liefert mir auch mehr Proteine, wie gesagt, mehr Ballaststoffe. So, die Hülsenfrüchte werden hergestellt, eben aus roten Linsen oft oder Kichererbsen. Und werden getrocknet, geschält, zu Mehl verarbeitet, mit Wasser verrührt und dann werden sie extrudiert, glaube ich. Das heißt nicht extrudiert, doch extrudiert und wieder getrocknet. Hülsenfrüchte, also da ist jetzt grundsätzlich nichts Falsches drin. Das eine war Weizenmehl und Wasser und Salz und das andere ist jetzt Linsenmehl und Wasser und Salz. Soweit so gut. Die haben eine niedriger GL, also gehen weniger stark, lassen den Blutzucker weniger stark ansteigen. Sie haben vor allem auch mehr Protein und mehr Ballaststoffe, also das ist auch was Positives. Was man sich gerade bei Hülsenfrüchten immer überlegen muss, ist, Hülsenfrüchte enthalten Stoffe, eben nicht nur Phytinsäure, auch, aber gewisse Antinährstoffe. Das ist so ein Sammelbegriff für Stoffe, die eben die Aufnahme hemmen oder die Verwendung von Nährstoffen im Körper hemmen oder verhindern. Und da haben Hülsenfrüchte einiges zu bieten. Und deswegen sollte man sie einweichen und dann zumindest am Anfang sprudelnd kochen und vor allem das Einweichwasser eben wegschütten und vielleicht auch das Kochwasser teilweise nicht verwenden, um eben diese Antinährstoffe zu reduzieren. Und für mich die wichtige Frage war, wie ist denn das, wenn die rohen Linsen mahlen, mit Wasser vermischen und dann Nudeln draus machen und dann kochten wir sie ja nur so kurz, was passiert mit diesen Antinährstoffen? Und die gute Nachricht, um es gleich vorwegzunehmen, ist, dadurch, dass bei dieser Herstellung, dem Ding auch Hitze ausgesetzt ist, werden bis aufs Phytin die Antinährstoffe extrem reduziert, nämlich sogar, glaube ich, mehr, reduziert, als wenn du die Linsen selber kochst oder die Kichererbsen. Also das ist der totale Gewinner, das ist wirklich gar nicht schlecht. Phytinsäure wird mehr reduziert, wenn ihr die Linsen oder die Kichererbsen selber kocht und das Einweichwasser wegschüttet, dann passiert das mehr. Aber sonst sind die Nudeln eine gute Alternative. Heißt das jetzt, dass ich Linsen und Kichererbsennudeln zu Hause habe? Nein, weil ich finde, die haben so ein bisschen einen Eigengeschmack und ich esse jetzt Nudeln nicht so wahnsinnig oft und wenn, dann will ich halt Nudeln essen und nicht was Linsenartiges. Aber es spricht absolut nichts dagegen, es spricht einiges dafür. Ich finde es wirklich so eine Vielfalt- und Geschmackssache. Ihr habt ein bisschen mehr Protein, also wenn ihr mehr Protein reinbringen wollt in eure Ernährung, in diese Mahlzeit, wenn euch der Geschmack nicht stört, ihr habt mehr Ballaststoffe. Es ist eine wirklich gute Alternative zu anderen Nudeln. Quasi Linsen sind so, sind die besseren Vollkornnudeln. Also ihr braucht nicht nochmal Vollkorn essen. Sie sind auf jeden Fall besser als die weißen Nudeln. Aber es ist natürlich auch kein Muss. Ja, das ist eine Geschmackssache. Wenn ihr viel Vielfalt in der Ernährung habt, macht das eine Lebensmittel keinen riesigen Unterschied. Aber es spricht einiges dafür. Eine Kleinigkeit, vielleicht achtet noch drauf, wenn ihr drauf schaut, dass sie wirklich nur aus Hülsenfrüchten, was immer Wasser und Salz sind. Ich persönlich habe jetzt noch keine anderen gesehen, aber keine Ahnung, wenn die anfangen, irgendwie Sachen reinzumischen, das müsste man sich dann überlegen, ob es dann noch besser wäre. Aber die Dinge, die wirklich nur aus Linsen, Kichererbsen, was immer anderen Hülsenfrüchten sind, Salz, Wasser und daraus Nudeln gemacht, absolut zu empfehlen, wenn ihr Lust drauf habt und euch der Geschmack nicht stört. So, wir haben die Frage der Woche, wir haben das Superfood der Woche, wir haben geklärt, ob der Herr Kennedy Blödsinn erzählt oder auch nicht. Und in den nächsten Folgen möchte ich eben ein bisschen mehr zum Thema machen, Planetary Diet. Aber wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, immer her damit. Wenn ihr Vorschläge habt für die Regalfrage der Woche oder das Superfood, auch immer her damit. Jedes Feedback freut mich und wenn es mich nicht freut, lerne ich daraus. Ich freue mich, von euch zu hören und bis zum nächsten Mal. Baba!